Herzlich willkommen zur Sportrundschau beim täglichen Sportpodcast am 4.9.2020. Eine Info vorab, um Feedback dazu lassen, könnt ihr gerne ein Follow hier auf eurer Plattform, wo ihr gerade diesen Podcast hört, da lassen und auch auf Twitter folgen und da eine kleine Rezension da lassen. Jetzt kommen wir direkt zu den wichtigsten Sportthemen vom 2.9.2020 und 3.9.2020. Ich nehme die Podcast-Folge gerade kurz nach dem deutschen Spiel gegen Spanien auf. Deswegen kommen keine NBA-News zu den Spielen von dieser Nacht. Aber wir haben ja noch welche von letzter Nacht. Starten wir direkt mit dem deutschen Länderspiel. Deutschland startete in die zweite Nations League-Saison mit einem Spiel gegen die spanische Nationalmannschaft. Jogi Löw überraschte direkt mit einer Dreierkette in Form von Emre Can, Niklas Süle und Rüdiger, Antonio Rüdiger. Can, der bei Dortmund eher im zentral defensiven Mittelfeld anlässlich ist. Süle, der lange Zeit verletzt war, lange kein Spiel mehr über 90 Minuten gemacht hat, um genau zu sein, seit Anfang des Jahres. Antonio Rüdiger, der, ja, ich denke mal, am besten in Form ist von den drei Verteidigern, einfach weil er noch zuletzt gespielt hat. Dann über die Außen kam Gosens, erstes Länderspiel, und Tilo Kehrer. Tilo Kehrer, der noch mit Paris im Einsatz war bei der Champions League. Dafür keine Flügelspieler, sondern Sané und Werner. Und dahinter stand Julian Draxler statt Kai Havertz. Kai Havertz hat keine Minute gespielt. Da wird natürlich gemunkelt, ob es dann Abkommen zwischen DFB und Leverkusen gab, dass er keine Minute spielt, damit er seinen Medizincheck machen kann in London. Es gab zuvor Gerüchte, ich glaube, das habe ich in diesem Podcast gesagt von der Bild, dass Kai Havertz bereits letzten Sonntag seinen Medizincheck in London absolviert hat. Die waren nur falsch und er muss noch einen Medizincheck machen. Nichtsdestotrotz hatten wir dann Doppelsturm in Form von Sané und Werner. Und es war eine recht träge Anfangsphase. In der 14. Minute gab es dann nach einem verfehlten Rückpass von Can auf Trapp eine gute Parade von Trapp, der danach nochmal eingreifen musste. Danach gab es kleinere Schüsse aus der Distanz von Spanien in der 23., der 27., der 28. Thiago hat da unter anderem Trapp mal auf den Prüfstand gestellt. Und in der ersten Halbzeit kann man kurz zusammenfassen: Spanien hatte Chancen aus der Distanz, eine große Chance nach dem Rückpass von Can auf Trapp. Und der DFB, sprich die DFB-Elf, hatte keine Riesenchance, sondern hat einfach Konter fahrlässig liegen lassen in Form von Sané und Werner, die beide vielleicht auch nicht genug Spielpraxis aktuell haben. Werner zuletzt Mal gespielt, Sané zuletzt 90 Minuten vor, es müsste auch vor Juni, vor einem Jahr etwa gewesen sein, dass er zuletzt 90 Minuten durchgespielt hat, sich ja beim Community Shield 2019, der im August immer stattfindet, in etwa gegen Liverpool verletzt. Und dann hat er sein letztes Spiel auch in etwa im Juni gemacht, sprich jetzt auch 15 Monate ohne ein Spiel von Anfang an. Da fehlt natürlich die Spielpraxis. In der 46. Minute Batman Luis Enrique, der jetzt wieder Coach von Spanien ist, Ansu Fati, der jüngste spanische Nationalspieler seit 1936. Und 5 Minuten später erzielt dann die DFB-Elf das erste Tor von, nach dem Diagonalpass von Gosens, einen Stauferhand zu Werner, der dann knipste 1-0. Danach gab es direkt wieder eine Chance von Werner in der 60. Absetztor. Mehrere keine Chancen von Deutschland, von Spanien kam nicht viel, keine Ideen, keine Chancen, auch zumindest wenige Chancen. Und dann kam nochmal der Nackenschlag aus Sicht von Deutschland in der 96. Minute. Erzielte Gaia das 1-1 nach Flanke von Ferran Torres, der zu Manchester City gewechselt ist. Und am Ende trennen sich die beiden Vereine, sag ich schon, die beiden Länder mit 1-1 beim ersten Nations Cup Spiel dieser Saison. Mit in der Gruppe waren dann noch die Ukraine und die Schweiz, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Erstmal auf dieses Spiel zu sprechen zu kommen. Die Abwehr in Form von Can, Süle und Rüdiger war definitiv ausbaufähig. Es war natürlich ein Test, normalerweise spielt Deutschland mit einer Viererkette und Heizenberg und Klostermann links und rechts und dann Süle und Rüdiger. Can erkennt die Position des Innenverteidigers, aber es ist nicht seine große Stärke. Seine große Stärke liegt im Mittelfeld, wenn er die Innenverteidiger mehr oder weniger nur unterstützt, wenn er sich die Bälle sichert, wenn er einfach seinen bulligen Körper perfekt einsetzen kann, das wofür er eigentlich da ist und nicht die Innenverteidigung. Gosens ist natürlich die Frage, wird er jetzt dauerhaft in der Nationalelf spielen? Stand beim 1-1 blöd da, weil er das Abseits aufgehoben hat, zuvor trotzdem nicht schlecht gespielt. Tilo Kehrer, ob man sich da langfristig dran gewöhnen muss oder sollte, ist auch eine andere Frage, weil Klostermann ist auch noch da, der, denke ich mal, aktuell noch eine bessere Option ist, beziehungsweise eine größere Rolle unter Yogi Löw spielt. Can werden wir, denke ich mal, auch nicht mehr in der Innenverteidigung sehen. Vielleicht wird es nächstes Spiel dann wieder mal zu einer Viererkette tendiert. Draxler jetzt auch nicht mit den zündenden Ideen im zentraloffensiven Mittelfeld, aber da werden wir ihn ja auch nicht mehr oft sehen. Meistens spielt er Goretzka oder Havertz. Die Doppelsturm in Form von Sané und Werner werden wir, denke ich mal, auch nicht mehr oft sehen. Sané werden wir dann eher wieder auf dem Flügel eingesetzt sehen. Das war aus deutscher Sicht kein überragendes Spiel, aber auch kein schlechtes. Ich gebe euch jetzt noch kurz die anderen Ergebnisse der Nations League durch. Ukraine besiegt die Schweiz mit 2:1, Türkei verlor gegen Ungarn mit 1:0, Russland gewann gegen Serbien mit 3:1, Bulgarien und Irland trennten sich 1:1, Wales gewann auswärts in Finnland mit 1:0, Republik Moldau bzw. Rumänien spielte 1:1 gegen den Kosovo, Slowenien und Griechenland trennten sich torlos mit 0:0, Färöerinsel gewann 3:2 gegen Malta und erst 18 Uhr spät Lettland gegen Andorra. Ging 0:0 aus. Jetzt kommen wir dann zu den täglichen Sportnews zu sprechen und konzentrieren uns unter anderem auf Sydney Sam. Sydney Sam folgt Şahin und Podolski in die Türkei zu Antalyaspor. Da muss man, denke ich, nicht viel zu sagen. Zuvor hat er bei Bochum zuletzt gespielt. Der Götze-Wechsel zu Monaco ist wohl vom Tisch. Niko Kovac, der neue Trainer von AS Monaco, hat ja zuletzt Mario Götze auf dem Zettel. Aber irgendwie konnten die beiden Parteien sich jetzt nicht einigen. Es sah eigentlich recht gut aus bezüglich eines Transfers. Jetzt, ja, was sind die Optionen? Italien, Spanien. Sevilla ist, denke ich mal, aktuell noch die größte Ansprechstation für ihn. Die wollen ihn unbedingt haben. Inter Miami, USA, zeigt auch Interesse. Er hat aber selber gesagt, es ist zu früh für ihn, jetzt schon in die USA zu gehen, sagt er vor ein paar Wochen im Interview. Sprich, aktuell ist es sehr wahrscheinlich, dass Mario Götze der WM jetzt seinen Weg nach Spanien finden wird. Duisburg holt Flügelspieler Tomic, der zuletzt in der VfB-Reserve aktiv war und nicht den richtigen Schritt in die erste Mannschaft schaffen konnte. Eintracht Frankfurt verlängerte mit Hütter bis 2023, ein wichtiger Schritt für Kontinuität. Gemeinsam mit der SG, mit den Adlern aus Frankfurt, möchte Hütter ab 2021-22 wieder international spielen. Man hat ja zwei traumhafte Jahre gehabt. Gut, die Saison gegen Young Boys Bern im Achtelfinale raus, aber letztes Jahr gegen Chelsea knapp rausgeflogen, fast im Finale der Europa League gestanden. Und jetzt vielleicht eine Saison ohne Doppelbelastung, ohne Dreifachbelastung, Doppelbelastung werden sie haben durch Pokal und Liga. Könnte der Eintracht auch sehr gut tun. Das hat man jetzt 2 Jahre nicht mehr gehabt. Die Spieler liefen auf letzter Rille, unter anderem ähnlich wie dann Da Costa, die über 50 Spiele gemacht hat und irgendwann in der ersten Saison und dann irgendwann kaum noch konnte. Das gleiche war diese Saison. Dafür ist der Kader einfach nicht breit genug, beziehungsweise ist recht breit, aber wenn du in einer Saison über 50 Spiele machst, dann geht es irgendwann nicht mehr und dann auch Nationalspieler, die man abgeben muss, Testspiele und so weiter und dann ist irgendwann die Kraft weg. Dies Jahr kann man sich auf den Pokal konzentrieren und auf die Bundesliga. Da wird der Hauptfokus drauf legen, dass man sich da wieder für Europa qualifiziert. Der Wechsel von Vedat Ibisevic zu Schalke ist perfekt. Er wird ablösefrei in den Ruhrpott wechseln und verzichtet dabei auf eine Menge Gehalt. Er hat angeblich ein Grundgehalt von 100.000 Euro. Dieses möchte er aber auch komplett spenden, sprich er möchte einfach nur so noch für Schalke spielen und nicht für Schalke spielen, um Geld zu verdienen. Er hätte natürlich auch Optionen gehabt, irgendwie nach Katar oder in andere Länder zu wechseln, wo er einfach mal richtig Kohle scheffeln kann. Da hat er sich gegen entschieden. Er möchte nochmal wirklich einen richtigen Wettbewerb haben und mit Schalke nochmal, ja, was ist eigentlich das Ziel von Schalke? Vielleicht Europa, vielleicht ein bisschen drunter, realistisch. Ist Europa nicht drin, das hat David Wagner selber, ja, vielleicht an der Grenze zum oberen Mittelfeld irgendwie sein, das wäre, denke ich mal, schon schön oder auf jeden Fall nicht im Abstiegskampf zu sein. Ibisevic hat damit Kutucu und Burgstaller verprost. Beide ja letzte Saison jetzt nicht überragend gespielt. Burgstaller mit einem Saisontreffer. Rahman auch noch natürlich als Stürmer da, aber auch kann auch Flügel spielen, hat bei Fortuna ja auch viel gemacht. Bei Schalke war er bis jetzt eher im Sturm. Aber Ibisevic wird da, denke ich mal, seine Chance haben. Regensburg verpflichtet Christoph Moritz von Hamburger SV. Und jetzt kommt noch ein brisantes Thema. Fenerbahce verklagt Kruse auf 18 Millionen Euro Entschädigung. Kruse verklagt Fenerbahce wiederum auf 7,5 Millionen, weil sie ihm angeblich das Gehalt nicht gezahlt haben. Das liegt jetzt bei der FIFA vor. Die FIFA wird darüber entscheiden, wer Recht bekommt, ob Kruse an Fenerbahce 18 Millionen Euro überweisen muss oder Fenerbahce an Max Kruse 7,5 Millionen Euro überweisen muss. Real Madrid interessiert sich für Dani Olmo, der erst im Winter zu RB Leipzig wechselte. 40 Millionen bietet angeblich Real Madrid für den Mittelfeldspieler von Rasenballsport Leipzig. Aber Leipzig hat aktuell kein Interesse daran, diesen Spieler zu verkaufen. Die City Football Group sicherte sich jetzt noch die Mehrheit an einem französischen Zweitligisten ESTAC. Das waren die größten News des Tages. Kommen wir jetzt zu anderen Sportarten. Kommen wir auf die Tour de France zu sprechen. 191 Kilometer standen heute auf dem Programm von L'Etal bis Mont Aiglon. Und dieses Rennen konnte der Kasachstaner Alex Lutsenko für sich entscheiden, der aus Astana kommt. Knapp vor Jesus Reda Lopez und vor Greg van Avermaet. Der beste Deutsche war Maximilian Schachmann und auf Platz 17 und Emanuel Buchmann direkt dahinter auf Platz 19. Die Gesamtwertung führt weiterhin Adam Yates, der aus Großbritannien kommt, an. Knapp vor Primoz Roglic und Tadej Pogačar. Das war's erstmal hier zur Tour de France. Kommen wir direkt zum Tennis. Und beim Tennis gibt es erfreuliche Nachrichten aus deutscher Sicht. Alex Zverev, Jan-Lennard Struff und Angelique Kerber stehen in der dritten Runde der US Open. Alex Zverev spielte in Runde 2 gegen den US-Amerikaner Nakashima und setzte sich damit 3 zu 1 durch. 7-5, 6-7, 6-3 und 6-1 in Sätzen, beziehungsweise so gingen die Sätze aus. Er sagte immer in der Hauptsache weiter. Zweite Satz war sehr knapp. Den ersten hätte er auch verlieren können, den zweiten hätte er auch gewinnen können, so gesehen. Er war natürlich der große Favorit in diesem Spiel. Wird er auch in der nächsten Runde sein und konnte sich jetzt hier im Dänen durchsetzen. Jan-Lennard Struff setzt sich gegen Mohm durch mit 3 zu 0 in Sätzen 6-2, 6-2 und 7-5. Ein recht ungefährter Sieg. Und Angelique Kerber gewann das deutsche Derby gegen Alois Friedsam mit 2 zu 0, 6-3 und 7-6 in Sätzen. Jetzt kommen wir noch kurz auf andere Spieler zu sprechen. Jan-Lennard Struff wird sein Déjà-vu feiern dürfen gegen Novak Djokovic in Runde 3 der US Open. Novak Djokovic setzt sich gegen Kai Edmund am Dienstagabend mit 3 zu 1 in Sätzen durch, verlor den ersten, danach die anderen drei, wie man ihn kennt, sehr souverän gewonnen und wird jetzt auf Jan-Lennard Struff treffen. Die beiden standen sich ja bereits vor einer Woche bei der ATP Masters in New York gegenüber, eigentlich ATP Masters Cincinnati, musste allerdings verlegt werden, damit die Spieler nicht unnötig reisen müssen. Aktuell 6-2 und 6-2 hießen da, glaube ich, genau die Sätze. Und da ging Struff unter. Jetzt sagt er, er wird alles geben. Er wird mit seinem Trainer gemeinsam alles analysieren und gucken, wo er Fehler bei Djokovic finden kann. Er meint, er ist auch Mensch und er kann auch verlieren. Er hat Schwächen gegen Edmund gezeigt. Letztes Jahr, beziehungsweise letztes Jahr genau, bei den US Open, konnte Struff Djokovic bereits einen Satz abnehmen. Mal gucken, ob es diesmal auch wieder passieren kann. Das werden wir dann in der Sportrundschau morgen erfahren. Aber auf dem Papier ist natürlich Novak Djokovic der große Favorit. Hubert Hurkacz flog überraschend mit 13 ins gegen Davinčić vor China daraus. Sonst gab es ja, kleinere Überraschungen, wie zum Beispiel das Ausscheiden von Jack Sock gegen Mannarino mit 3 zu 0 in Sätzen 7-6, 7-6 und 6-2 aus Sicht vom Franzosen, der jetzt in Runde 3 auf Alex Zverev treffen wird. Alex Zverev, der noch nicht sein richtig gutes Spiel finden konnte. Er gewinnt bis jetzt seine Partien, aber ist nicht auf dem Niveau, wo er selber sein möchte. Das sagt er selber. Er sieht sich selber auch nicht als Turnierfavoriten. Ähnliches hat auch Kerber gesagt, die sich auch nicht als Turnierfavoritin sieht. Beide stapeln eher tief bei diesem Turnier. Struff wiederum hat große Hoffnung. Aber Jan-Lennard Struff sagt, er möchte, Alex Zverev sagt, er möchte jetzt erstmal seine Form finden und dann schauen, wie er dieses Turnier vielleicht noch erfolgreicher bestreiten kann als dritte Runde. Vielleicht geht er was in Richtung Viertelfinale. Ich habe es ja bereits angesprochen, das Bracket spricht für ihn nicht wirklich schwer. Viertelfinale kann er erreichen und danach mal schauen, wie es weitergeht. Des Weiteren setze ich Shapovalova mit 13-0 gegen Son Vu durch, Tsitsipas mit 13-0 gegen Krejci, mit 3-1 gegen Gombos, Rublev mit 13-0 gegen Barrere, Ruud mit 2-0 gegen Rusiov, Dominic Thiem an seinem Geburtstag mit 13-0 gegen den Inder Nagai, 6-3, 6-3 und 6-2 hieß es am Ende. Berrettini auch gegen Humbert sehr souverän weiter, 3-0. Medvedev ist aktuell noch im Spiel, 4-3 und ein Breakball. Bei den Frauen setze ich Osaka souverän durch. Keenan setze ich souverän durch. Cornet, Stevens, Misha Keens und weitere Spielerinnen und Spieler. Ich möchte jetzt nicht auf jedes Ergebnis eingehen, weil es einfach zu viele wären. Und jetzt gibt es noch eine kurze Football-News bei der Sportrundschau. Cam Newton wird nächste Saison bei den New England Patriots starten. Bill Belichick fand ja zuvor sehr positive Worte für ihn und sagte, keiner arbeitet so viel wie er. Das Arbeiten wird belohnt. Er wird definitiv starten in der kommenden Saison beim Spiel 1 der Saison gegen die Miami Dolphins. Zudem gab es noch Dart am Abend. Price und Gurney trennten die 7-7 in der Darts Premier League 14. Spieltag. Ich möchte nach dem 16. Spieltag nochmal genau auf die Darts Premier League eingehen. Es ist ja so, dass nach dem 8. Spieltag, nachdem nur einer rausgeflogen ist, nach dem 16. Spieltag fliegen vier weitere raus und die vier letzten Spieler werden in der O2 World sehr wahrscheinlich Ende Oktober, man hofft mit Zuschauern, ob das stattfinden wird mit Zuschauern, bleibt abzuwarten. Vielleicht begrenzt. Die PDC trägt ja jetzt ein kommendes Turnier nächsten Monat in Hildesheim aus, vor 500 Zuschauern pro Session. Session sind, und dazu gibt es immer eine Mittags- und eine Abendsession, wie beim Snooker unter anderem auch, wo dann einfach 8 Partien in der Mittags-, 8 Partien in der Abendsession gespielt werden. Da wird jeweils 500 Zuschauer zugelassen werden. Getränke werden unter einen Tisch gebracht, keine Fangesänge, Maske auf. Und das ganze Prozedere, womit man eigentlich rechnen darf. Aber jetzt erstmal kurz auf die Premier League. Die wird aktuell im Milton Keynes ohne Zuschauer gespielt. Ich meine, 9 Nächte in Folge waren das. Jetzt war es der 7. Nach den 2 kommenden gibt es dann nochmal eine ausführliche Analyse. Wie gesagt, Price und Gurney haben sie 7-7 getrennt. Gary Anderson findet langsam zurück in Top vom 8-2 gegen Michael Smith. Wenn man sich jetzt mal die letzten Averages anguckt. 99,71, 101,19, 95,8, 101,36 und 100,78. Merkt man, er kommt langsam, aber sicher wieder zurück zu seiner alten Form, wo er die WM gewinnen konnte. World Matchplay hat er auch Finale bestritten, dort gegen Van den Berg verloren. Nichtsdestotrotz sehr gut gespielt. Und die Krise von Michael van Gerwen geht weiter, 7-7 gegen Clan Durant. Da muss man zusagen, dass Michael van Gerwen heute seine Darts gewechselt hat. Michael van Gerwen hat über 9 Jahre die gleichen Darts gespielt, dann Anfang des Jahres den Ausrüster gewechselt, wollte mehr oder weniger die gleichen Darts haben, hat nicht ganz funktioniert, jetzt spielt er mittlerweile andere. Und jetzt hat er sie erstmals seit Januar wieder gewechselt. Ein Gegenbeispiel dafür ist unter anderem Peter Wright, der seine Darts sehr gerne und sehr oft wechselt. In der vergangenen Nacht gewannen die Miami Heat aus Miami auch das zweite Spiel der Serie. 116 zu 114. Was gibt zu diesem Spiel zu sagen? Jimmy Butler diesmal nicht mit 40 Punkten, sondern mit gerade mal 12 Punkten. Nichtsdestotrotz 13 Punkten, 2 wichtige Free-Throws getroffen, Freiwürfe. 114-114 stand. Game Winner hat Jimmy Butler im Fadeaway versucht. Foul von Giannis Antetokounmpo. Vom sehr wahrscheinlich Back-to-Back-MVP 12 Freiwürfe, beide reingemacht, damit die Partie gewonnen. Zuvor gab es einen strittigen Call von Chris Middleton, beziehungsweise an Chris Middleton, der 3 Freiwürfe werfen durfte, wo man auch sagen kann, ist das ein Foul? Ähnliches gilt für das Foul bei Giannis. Dadurch, dass beide gepfiffen wurden, kann man sich am Ende nicht drüber aufregen. Giannis Antetokounmpo mit 29 Punkten, 14 Rebounds, 10 von 18 aus dem Feld, sein kongenialer Partner eigentlich, Chris Middleton, nur mit 6 von 15 aus dem Feld, 23 Punkten. Goran Dragic, 23 Punkte. Tyler Hero, 17. Jimmy Crowder, 16. Hero und Crowder, die beide in Game 1 dann noch gestruggelt haben. Dafür ist der Jimmy Butler komplett heiß gelaufen. Und am Ende gewinnt Miami mit 116, 114. Man hatte zwischenzeitlich kurz vor Ende 10 Punkte Führung, ich glaube 2 Minuten vor Ende. Dann hat Giannis nochmal aufgedreht am Ende. Gewann man diese Partie recht knapp. Und jetzt könnte es eng werden für Milwaukee. Von den kommenden 6 Partien muss man 4 gewinnen. Das könnte eng werden. Besonders jetzt ohne Heimvorteil, ohne Zuschauer, die einen immer noch motivieren. Es ist ja das gleiche Prozedere, wie ich schon bei den Toronto Raptors und Boston Celtics angesprochen habe. Und aktuell ist Miami definitiv Favoriten dieser Serie. Favoriten ihrer Serie waren die Houston Rockets auch. 104-102 am Ende für die Houston Rockets. Nach einem Block von James Harden, wo dort den entscheidenden Dreier nehmen wollte von outside, hatte zuvor 30 Punkte gemacht. Das war Rekord für einen Rookie in den Playoffs bei den Oklahoma City Thunders. Dafür leider die anderen Spieler wie Chris Paul 19 Punkte, Shai Gilgeous-Alexander 19 Punkte und Dennis Schröder nur 12 Punkte. Allesamt keinen guten Tag erwischt. Besonders Dennis Schröder nicht. 5 von 17 nur aus dem Feld. Kann trotzdem stolz auf sich sein. Eine super Saison gespielt. Covington dafür und Eric Gordon, die zwei Rollenspieler der Rockets, ein sehr gutes Spiel gehabt. James Harden mit einem seiner schlechtesten Spiele seit langer Zeit. 4 von 15 auch nur getroffen. 17 Punkte gemacht am Ende. Aber halt diesen entscheidenden Spielzug, wo ich meine, Gallinari an der Freiwurflinie mehr oder weniger stand, wollte einen Drive zum Korb ansetzen, Kick-Out-Pass zu Dort, man hat zuvor 3 Auszeiten genommen, um diesen Spielzug zu machen. Und dort wird dann geblockt von James Harden, dass man erstmal sagen muss, dass James Harden sein Spiel durch die Defense gewinnt. Damit hat auch keiner mehr gerechnet. James Harden ist nicht unbedingt dafür bekannt, gute Defense zu spielen. Am Ende hat er diesen Wurf geblockt. Russell Westbrook übrigens mit 20 Punkten in diesem Spiel. Die Gedanken von mir zum Spiel sind einfach, dass das Spiel hätte anders ausgehen können. Dort, ja, du musst mal einfach ansprechen, dass Steven Adams, der Center der Oklahoma City Thunder, ein absolutes Mismatch unter dem Korb hatte. Ein Pass auf ihn hätte auch funktioniert. Er stand da gegen Eric Gordon, so viel ich weiß, wo er viel größer ist. Komplett frei in der Zone, ein Pass in die Zone und dann einfach der Korb zum 104-104 wäre auch möglich gewesen zur Overtime. Einer hat man sich für diesen Dreier entschieden, der geblockt wurde. Keine gute Entscheidung, wie wir jetzt wissen. Aber die Oklahoma City Thunder können stolz auf sein. ESPN, der Sender, die einige Basketballspiele beträgt, hat den Oklahoma City Thunder 0,2% eingeräumt, in die Playoffs zu kommen. Am Ende hat man es locker geschafft. Hat mit Dennis Schröder potenziellen Sixth Man of the Year, hat mit Shai Gilgeous-Alexander einen Spieler, der konstant seine Punkte macht, hat mit Dort einen Spieler, der in den Playoffs gut performt, hat jetzt noch 7 Picks vor der Nase. Man, Paul George und Russell Westbrook haben zusammen mit den Oklahoma City Thunder in den 2 Jahren 3 Spiele gewonnen. Das hat dieses neue Team in einem Jahr geschafft und man kann stolz sein auf das, was man aufgebaut hat. Enttäuschend war natürlich Gallinari in dieser Serie, der komplett untergetaucht ist. Der zweite mehr oder weniger Big Man, der nicht so groß wie Steven Adams, auch ein bisschen mobiler. Gute, bessere Verteidigung. Dreier kann er auch gut werfen. Hat alles nicht funktioniert, hat alles nicht sollen sein. Aber das Team kann trotzdem sehr stolz auf sie sein. Die Oklahoma City Thunders. Und für die Houston Rockets war es mehr oder weniger die Rettung. Mike D'Antoni, Vertrag, Trainer von Houston Rockets, läuft nach der Saison aus. Die Indiana Pacers wollen ihn gerne haben. Und hätte dieses Small Ball bedeutet einfach, dass man ohne Center spielt, 5 Outside, man versucht Dreier zu werfen, hat, weil man eh keine Rebounds hat, müssen die Dreier eigentlich hochprozentig sitzen. Hochprozentig sind 35, also ab 40 spricht man von hochprozentig. Aber sagen wir so, 35 in dem Bereich sind auch schon Quoten, mit denen man das Spiel mal entscheiden kann, beziehungsweise gewinnen kann, wenn man viele Dreier nimmt. Am Ende war es ein Safe. D'Antoni wäre ganz sicher weg gewesen, hätten sie diese Serie verloren, besonders Chris Paul und James Harden eben auch nicht die beste Beziehung zueinander, auch Westbrook gegen seine alte Liebe, die Oklahoma City Thunders. Da hat Mike D'Antoni sich nochmal gesaved, jetzt die Rockets gegen die Lakers. Da muss der Dreier hochprozentiger fallen. Die Lakers haben mit Anthony Davis mobilen Big Man, der auch in der Zone im Post-Up sehr gut ist, der auch kein schlechter Verteidiger ist, der auch einen Dreier nehmen kann. Dreier sind ja diesmal nicht so die Stärken der Lakers. LeBron James trifft seinen Dreier sehr solide in den Playoffs bisher. Die Spieler im Runden, Caldwell Pope, Danny Green, im ersten Spiel gegen die Trailblazers sehr schlecht gewesen, danach ein bisschen gesteigert. Rajon Rondo wird dazukommen. Rondo ist ein Spielmacher aus Sicht der Lakers, der den Ball in die Hand kriegen kann, ähnlich wie LeBron, der mit kreieren kann, ähnlich wie LeBron. Natürlich nicht auf dem Level von LeBron, aber Rondo, der auch bisher keine sehr starke Saison gespielt hat, aber es gibt so ein Playoff-Rondo, wird immer genannt, wo der in den Playoffs total auftritt. Darauf müssen die Los Angeles Lakers hoffen in dieser Serie. Und jetzt noch eine, ja, News, mit der wohl keiner gerechnet hat. Tyronn Lue, Greg Popovich hießen eigentlich die Favoriten auf den Trainerposten bei den Brooklyn Nets. Am Ende haben sich die Nets für Kevin Nash entschieden. Kevin Nash ist ein Hall of Famer, der viele Jahre, ich glaube insgesamt 12 Jahre bei den Phoenix Suns gespielt hat, wurde auch an Position 15 von ihnen, ja, 1996 getradet, hat dann auch von 2012 bis 2015 bei den Los Angeles Lakers gespielt, mit Dirk Nowitzki auch zusammen bei den Dallas Mavericks gespielt. Die beiden sind auch miteinander befreundet, privat. Er hat noch keine Trainererfahrung, aber er versteht sie sehr gut mit Kyrie Irving und Kevin Durant, und das ist sehr viel wert. Die beiden Starspieler, die dieses Team zu einem Title Contender, zum Titelfavoriten vielleicht sogar machen sollen, haben sich nicht gut mit Kevin Atkinson verstanden, dem alten Coach, der auch nicht wirklich Star-Allüren verteilt hat, sondern die als normale Spieler angesehen hat, nicht als Megastars. Das wird bei Kevin Nash anders sein, der, wie gesagt, eine sehr gute Beziehung zu ihm hat. Und sehr wahrscheinlich wird er auch einen großen Ein haben die beiden Spieler auch einen großen Einfluss auf die Entscheidung vom General Manager gehabt, der sich jetzt am Ende für Kevin Nash entschieden hat. Die nächste Saison startet ja angeblich erst im Januar. Vielleicht am Martin Luther King Day, 17.01., wenn dann wieder Fans zugelassen werden, damit nicht so viel vom Salary Cap wegfällt. Damit können wir uns bei einer anderen Folge beschäftigen. Die Folge wollte jetzt schon recht lang. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.